Guten Morgen, auch von mir nochmal. Ich freue mich, heute weitermachen zu dürfen in unserer Predigtreihe über das Buch Esther, wie Michael Gottmann das schon gesagt hat. Esther, und wir lassen das laufen oder betrachten dieses Buch unter diesem Titel Gott handelt souverän. Und ich freue mich heute mit euch in diese Kapitel 5 und 6 von dem Buch Esther reinzuschauen. Das war ein längerer Abschnitt, aber ein sehr spannender Abschnitt. Und bevor wir richtig reinschauen in diesen Text, habe ich euch eine andere Stelle mitgebracht, die erstmal gar nicht so viel mit dem Buch Esther zu tun zu haben scheint und doch ganz viel damit zu tun hat, wie wir im Laufe der Predigt sehen werden. Eine bekannte Stelle aus Epheser 6, Vers 12, wo es heißt, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Wenn man sich die Geschichte von Esther in diesem Buch Esther mal so näher anschaut, passieren da ja eine Menge interessanter Dinge. Und die sind irgendwie krass, weil es immer wieder um Morddrohungen und solche Dinge geht. Aber sie sind für uns trotzdem menschlich nachvollziehbar. Ja, also wir können das logisch durchdenken. Und da ist unter anderem dieser Mann Haman, den Michael auch schon erwähnt hatte. Und dieser Mann setzt alles daran, die Juden auszurotten. Er hat sich zum Ziel gesetzt, komplett die Juden in dem ganzen persischen Reich vom König Ahasverus auszurotten. Er ist so gesehen der Bösewicht in diesem Buch Esther. Das ganze Buch Esther ist interessant in der Hinsicht aber auch, wenn man das mal aus einer Perspektive betrachtet, die für uns nicht so ganz greifbar ist. Ja, auf eine Ebene geht, die irgendwie unsichtbar ist, aber die eine Rolle spielt. Weil wenn wir mal die Frage stellen, wer denn eigentlich allergrößtes Interesse daran hat, dass die Juden ausgerottet werden, dann ist das menschlich gesehen natürlich Haman, wie wir das lesen in diesem Buch, aber geistlich gesehen ist das jemand anders. Geistlich gesehen ist das der Teufel. Er ist es, der Menschen von Gott fernhalten will. Er ist es, der Gottes Kinder einschüchtern will. Er ist es, der sie lahmlegen will und am liebsten komplett ein für alle Mal ausrotten will. Und das hat einen Grund. Der Teufel weiß genau, solange Gottes Leute sich aktiv hier auf dieser Erde bewegen, sind sie ein Fingerzeig auf Gott selbst. Und wenn Menschen in dem Umfeld von Christen, von Gottes Leuten, das wahrnehmen, diesen Fingerzeig, dann passiert das für den Teufel wahrscheinlich Schlimmste und für uns das Schönste. Nämlich Menschen lernen Gott kennen. Damals wie heute tobt um uns herum in der Welt, die für uns nicht so ganz sichtbar ist, in der geistlichen Welt, ein Kampf. Und das ist unser Thema heute Morgen, über das ich mit euch gern nachdenken will. Der unscheinbare Kampf. Und wir sehen in Esther 5 und 6, wie das so stattgefunden hat. Nun ist dieser Kampf weder in unserem Leben noch in dem Buch Esther immer so offensichtlich, wie uns das vielleicht lieb wäre. Ja, es wäre ja irgendwie hilfreich, wenn wir uns bewusster wären, dass wir dauerhaft in diesem Kampf stehen. Aber dieser Kampf, der tobt nicht immer gleichmäßig, was aber nicht bedeutet, dass er deshalb aufgehört hat. Und dieser Kampf, der findet auch oft sehr subtil statt, was aber nicht bedeutet, dass er nicht vorbei ist. Und genau dieser Titel drückt das ganz gut aus, deshalb der unscheinbare Kampf. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, ein Kampf zwischen Gut und Böse, ein Kampf zwischen Gottes Leuten und zwischen denen, die sie verabscheuen. Es ist letztendlich ein Kampf zwischen Gott und seinem Widersacher, dem Teufel. Und dabei findet dieser Kampf nicht außerhalb dieser Welt statt, sondern inmitten dieser Welt. Und Gott hat sowohl seine Leute und auch der Teufel hat seine Leute und Mittel, wie er mit denen er versucht anzutreten. Und wir sehen das in diesen zwei Kapiteln vom Buch Esther sehr gut. Und ich will euch da gern mit reinnehmen heute Morgen, weil wir sehen das, wo Gottes Leute positioniert sind und wen der Teufel für seine Zwecke dann gebraucht und wie dieser Kampf am Ende ausgeht. Und wir sehen das in diesen Kapitel 5 und 6. Das Erste, was deutlich wird in Kapitel 5, die Verse 1 bis 8, ist Esther, ein Werkzeug in Gottes Hand. Letzte Woche haben wir ja davon gehört, dass Mordechai Esther dazu aufgefordert hat, vor den König zu treten und für ihr Volk, für die Juden, um Gnade zu bitten. Und Esther war von dieser Idee zunächst nicht besonders begeistert, weil sie schon 30 Tage lang zu dem Zeitpunkt nicht mehr zum König gerufen wurde. Und ihr war klar, wenn sie jetzt in den Hof des Königs tritt, dann wird sie erstmal wie jeder andere auch damit rechnen müssen, dass sie sterben muss. Weil das war verboten. Es gab nur eine Möglichkeit, die sie davor bewahren konnte. Und zwar, wenn der König gnädig ist und sein goldenes Zepter ihr gegenüber streckt und damit signalisiert, es ist in Ordnung, dass du hier bist, du darfst zu mir kommen und mit mir sprechen. Esther bewegt diese Gedanken und hat Bedenken, ob sie vor den König treten soll, ob sie das tun soll. Und trotz ihrer Bedenken versteht Esther durch die Worte von Mordechai, ihr Vormund, der schon früher im Buch erschienen ist, durch seine Worte versteht sie, dass sie vielleicht von Gott zu dieser Zeit als Königin an diesen Ort gestellt wurde, dass Gott es so geführt hat, in seiner Souveränität, in seinem vorhersehenden Handeln, dass sie genau in dieser Position ist, um ihr Volk zu vertreten, um vor den König zu treten und damit Rettung zu bewirken. Und so bewegt sie diese Entscheidung, was sie jetzt macht. Und es ist keine leichte Entscheidung, aber sie bewegt es und sie bringt dann ihre ganze Ernsthaftigkeit und ihre Hingabebereitschaft zum Ausdruck, indem sie selbst mit den dort ansässigen Juden fastet. Aber Esther bleibt an dieser Stelle nicht stehen. Es ist nicht einfach so, dass sie eine Entscheidung trifft und das war's dann, sondern sie ist bereit zu gehen. Sie ist bereit, sich als Werkzeug Gottes zur Verfügung zu stellen. Und interessanterweise finden wir gleich an dieser Stelle ein Prinzip, was auch für uns von großer Bedeutung ist. Und dieses Prinzip ist: Glaubensschritte geht man nicht theoretisch. Ja? Glaubensschritte geht man nicht theoretisch. In diesem Bild ausgedrückt nochmal, ein Werkzeug ist dafür da, um gebraucht zu werden. Und ich glaube, wir brauchen über dieses Prinzip wahrscheinlich nicht lange diskutieren, ja, dass man Glaubensschritte nicht theoretisch gehen kann, weil wir kennen das aus unserem ganz normalen Leben. Wenn wir irgendwo vorwärts kommen wollen, dann müssen wir loslaufen, müssen wir die Beine in die Hand geben und aktiv werden. Das Gleiche gilt auch im Leben mit Gott. Wenn ich im Glauben wachsen will, dann bringt es mir nichts theoretisch alles begriffen zu haben, wenn ich nicht anfange, Dinge praktisch in die Tat umzusetzen. Und ich vermute mal, dem einen oder anderen von euch geht es da ähnlich wie mir, dass, wenn wir ehrlich sind, wir eigentlich sagen müssen, dass dieser Satz, man müsste eigentlich mal, so eine Art Lieblingssatz für uns ist. Ja, man müsste eigentlich mal dies und jenes tun. Aber wir bleiben in der Theorie dabei stecken. Und nicht selten ist es doch so, dass Gott uns Dinge deutlich macht, aber irgendwie passiert trotzdem nicht so richtig. Vielleicht macht er uns Dinge deutlich, sowas wie, geh auf die oder die Person zu. Ja? Oder da ist ein Bereich in deinem Leben, in dem du umkehren sollst. Oder investiere dich in einen Menschen. Oder suche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Vielleicht in einem Hauskreis, in der Zweierschaft, in der Freundschaft, wo auch immer. Oder pflege intensive Gemeinschaft mit deiner Frau. Oder sei ein Vorbild für deine Kinder, ein geistliches Vorbild, und rede mit ihnen über den Glauben. Oder tritt für Menschen im Gebet ein, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Oder erzähl der und der Person von Jesus. Und wir würden sagen, ich vermute, ihr würdet das bestätigen, ja, das sind alles super gute Dinge und das müsste man eigentlich mal tun. Ja? Aber viel zu oft bleiben wir an dieser Stelle stecken. Und ich will an der Stelle nochmal Bezug nehmen auf die Predigt vom letzten Sonntag von Markus, der uns in diesem persönlichen Anwendungsteil deutlich gemacht hat nochmal, oder eine Frage gestellt hat. Und diese Frage war: Wozu bist du in der Situation oder Position, in der du gerade steckst? Weißt du, was Gott aktuell von dir möchte? Das war so die Frage, die letzte Woche im Raum stand, ne? Die uns zum Nachdenken anregen sollte, obwohl wir nicht letztgültig das immer genau sagen können, bis ins kleinste Detail. Aber trotzdem diese Überlegung, diese Frage sich mal zu stellen. Und ich will eine Woche später mal eine Frage hinterher stellen. Und zwar die Frage: Wie hast du in der vergangenen Woche etwas umgesetzt von dem, was Gott dir wichtig gemacht hat? Ich weiß, es ist eine Frage, die uns nicht unbedingt schmeckt. Aber neben diesem wichtigen Schritt zu überlegen, wozu bin ich denn in dieser Situation und was möchte Gott denn gerade von mir, ist ein zweiter Schritt enorm wichtig, nämlich zu sagen, wenn ich was erkannt habe, dann gehe ich Schritte. Und die können ganz unterschiedlich aussehen, bei jedem von uns. Wir sind in unterschiedlichen Lebenssituationen, kann ganz unterschiedlich sein. Esther ist ein Vorbild darin, dass sie Glaubensschritte praktisch geht. Und sie geht sie mit Gott. Und wir sehen, wie sie diese Glaubensschritte geht und schauen uns das ein bisschen an. Wir haben es im Text eben gelesen. Ja, sie schmeißt sich so richtig in Schale, also sie zieht königliche Kleidung an, heißt es da, und geht dann ganz mutig in den inneren Hof des Königs. Und wenn man sich in Esther hineinversetzt, muss man wahrscheinlich sagen, also wir wollen eigentlich gar nicht in ihre Haut stecken, weil das ist eine enorm herausfordernde Situation. Sie geht ja nicht in der Gewissheit dahin, dass alles glatt laufen wird und der König ihr völlig wohlgesonnen sein wird, sondern sie geht mit der Haltung dahin, die sie in Kapitel 4, Vers 16 so ausgedrückt hat: komme ich um, so komme ich um. Esther kostet dieser Schritt richtig viel, weil sie weiß, dass dieser Schritt ihr das Leben kosten könnte. Dinge wie Angst, wie Zweifel, Überforderung, weiche Knie, Nervosität, Ungewissheit, all das sind Sachen, die da mitschwingen werden. All das sind Dinge, die auch vor Esther wahrscheinlich nicht Halt gemacht haben. Es ist für sie ein Schritt ins Ungewisse, aber sie geht diesen Schritt. Und Gott gebraucht ihren Glaubensmut, gebraucht das, dass sie sich ihm bereitwillig zur Verfügung stellt, als Werkzeug. Und die Reaktion des Königs fällt so ganz anders aus, als sie das eigentlich gedacht hätte. Erstmal fällt ja eine enorme Erleichterung bei Esther in dieser Situation ab, als sie dann in diesen Innenhof tritt und dann der König sein goldenes Zepter so entgegenstreckt. Ne? Und ich habe gedacht, das wäre wahrscheinlich eine prädestinierte Filmszene, wie alle irgendwie um die Esther herum stehen, die ganzen Bediensteten und so weiter, und wissen, die steht jetzt da im Hof, die darf da eigentlich gar nicht hin, darf da gar nicht rein. Und allen stockt der Atem und sie fragen sich, was passiert jetzt? Und der König greift zu seinem Zepter und streckt es Esther so entgegen und sie berührt das Zepter und alles gut. Ja? Eine ganz, ganz spannende Szene. Der König ist ihr wohlwollend gegenüber, aber es ist nicht nur das, dass er sie wohlwollend in Empfang nimmt, sondern es ist noch mehr. Noch etwas, was viel unerwarteter wahrscheinlich ist, wovon wir in Vers 3 gelesen haben, wie der König ihr gegenübertritt. In Vers 3 heißt es, dass der König zu ihr sagte: Was hast du, Königin Esther? Und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Das ist natürlich mal ein Freibrief und eine Reaktion, die Esther so gar nicht erwartet hätte. Ja, sie war froh, dass sie mit ihrem Leben davon gekommen ist und jetzt auf einmal sowas. Und wir erinnern uns nochmal an Sprüche 21, Vers 1 aus der ersten Predigt. Ich habe das da schon an der Wand gehabt, habe es euch nochmal mitgebracht, wo es heißt: Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Wir sehen an dieser Stelle einmal mehr, dass Gott die Geschicke lenkt, dass er souverän handelt und alles unter Kontrolle hat. Und jetzt steht Esther vor ihm und fällt mit ihrem Anliegen nicht gleich ins Haus, sondern sie bittet in einer demütigen Art und Weise den König und auch Haman, dass sie zu einem Mahl kommen, das sie für sie vorbereitet hat. Und das Ganze war eher ungewöhnlich, weil Frauen und Männer damals getrennt gefeiert haben, zumindest in Persien. Wir haben im Kapitel 1 davon gelesen, wie die Königin Vasti ihre eigene Party gemacht hat, ja, und dass da eine Trennung vorgelegen hat. Das heißt, das ist schon mal eher ungewöhnlich, dass man ein Mahl zusammen hatte. Und zum anderen war es sehr untypisch, dass Esther selbst ein Mahl zubereitet. Normalerweise hatte sie ja Dienerinnen, die das für sie machen würden. Aber hier im Text gibt es gleich zweimal die Betonung, dass sie den König und Haman einlädt zu einem Mahl, das sie selbst vorbereitet hat. Das heißt, macht den Anschein, als kümmert sie sich selbst darum. Der König lässt sich auf diese Bitte ein und lässt Haman schnell holen. Ja, davon lesen wir im Text und sie kommen zu dem Mahl, was Esther bereitet hat. Und während sie so zusammensitzen und Wein trinken und sich amüsieren, fragt der König Ahasveros Esther nochmal, eigentlich fast mit den gleichen Worten, das Gleiche. Er fragt wieder: Was begehrst du, was bittest du? Und nochmal heißt es in Vers 6, es soll dir gegeben werden, und selbst wenn es die Hälfte des Königreiches wäre. Esther rückt an dieser Stelle immer noch nicht raus mit der Sprache so richtig, was ihr eigentliches Anliegen ist, sondern sie vertröstet die beiden Männer auf morgen und sagt, kommt morgen nochmal zu einem Mahl, das ich für euch zubereiten werde. Und jetzt mag es aus Esthers Perspektive menschlich gesehen verschiedene Überlegungen gegeben haben, warum sie so zögerlich ist und warum sie nochmal ein Mahl irgendwie veranstaltet. Ja? Verschiedene Beweggründe, die dahinter stecken könnten, vielleicht den König gnädig zu stimmen auf irgendeine Art und Weise oder sonst was. Wir wissen es nicht, könnten da viel drüber spekulieren. Wollen wir jetzt aber nicht tun. Vielmehr sehen wir aber, dass Esther nicht unvorbereitet in diese ganze Situation reingeht, sondern dass sie sich vorher Gedanken gemacht hat, dass sie einen Plan hat. Und an dieser Stelle sehen wir ein schönes Beispiel davon, dass ein Werkzeug Gottes zu sein nicht bedeutet, dass wir den Kopf ausschalten müssen und keine Pläne machen dürfen. Vielmehr ist es so, dass Esther Pläne schmiedet und dann Schritte geht. Und sie bewegt ihre Pläne vor Gott und sie geht ihre Schritte mit Gott. Und so wird sie ein Werkzeug in Gottes Hand, das er gebraucht, um schlussendlich sein Volk zu retten. Trotz all dem tobt nach wie vor hinter den Kulissen ein unscheinbarer geistlicher Kampf. Und das sehen wir in dem zweiten Punkt und der zweiten Person, die da so in Erscheinung tritt. Und das ist Haman. Der zweite Punkt ist Haman, ein Werkzeug in der Hand des Feindes. Wie wir zu Beginn der Predigt schon gesehen haben, gibt es die andere Seite. Ja, gibt es Gott, aber gibt es auch den Widersacher, den Teufel, den Feind Gottes. Und er setzt alles daran, Gottes Leute niederzumachen und wenn möglich komplett am liebsten auszurotten. Um das zu erreichen, benutzt er unter anderem auch Menschen. Und denen gibt er Böses ins Herz und macht sie so zu seinen Werkzeugen. Und genau so ein Werkzeug, das finden wir hier im Buch Esther, so ein Werkzeug ist Haman. Jetzt ist es nicht so, wie wir das im Neuen Testament manchmal lesen, zum Beispiel über Judas, ja, wo es heißt, und der Satan fuhr in ihn oder so. Nein, hier ist es so, dass der Teufel ja gar keine Erwähnung findet, der Satan gar keine Erwähnung findet. Und das Ganze findet viel natürlicher statt an der Stelle. Nämlich, indem der Teufel etwas benutzt, das im Leben von Haman eh schon eine ganz große Rolle spielt. Und das ist seine eigene Sünde. Das ist, anders ausgedrückt, seine Gier oder spezifisch ausgedrückt, seine Gier. Und ich finde, in dieser Begebenheit, die dann kommt, in den Versen 9 bis 14 beschrieben, kann man sich an so mancher Stelle ganz gut wiederfinden, wenn es darum geht, wie arbeitet eigentlich Sünde in unserem Leben? Ja, so ganz grundsätzlich. Ich will damit nicht sagen, dass wir deswegen Werkzeuge des Feindes sind, versteht mich da nicht falsch, aber wir sehen manches, was wo wir uns vielleicht drin wiederfinden. Wir schauen mal rein in Vers 9. Da heißt es, und Haman ging an jenem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Aber als Haman den Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand, noch ihm Ehrfurcht erwies, da wurde er von Wut über Mordechai erfüllt. Kennt ihr solche Situationen oder vergleichbar solche Situationen? Du gehst gut gelaunt und frohen Mutes durch den Tag, kommst gerade von irgendeinem schönen Ereignis, und dann triffst du auf einmal diese oder jene Person, die das Potenzial hat, deinen gesamten Tag kaputt zu machen. Ja, vielleicht mit ihrem Verhalten, vielleicht auch nur mit ihrer Anwesenheit. Ich hoffe, dass es keinem heute Morgen so gegangen ist, als er hier in den Gottesdienst gekommen ist. Ja, dass ihr nicht da schon irgendwie, euch da schon eine Laus über die Leber gelaufen ist, würde man sagen. Ne? Auf einmal kippt die Stimmung. Und der Tag lief bisher so gut. Und dann begegnet dir diese Person, die nicht macht, was du willst, die deine Pläne durchkreuzt, die dir irgendwie blöd an den Karren fährt oder die dich vielleicht auch nur ganz gekonnt ignoriert. Und zack, ist der ganze Tag im Eimer und du könntest dich eigentlich den Rest des Tages nur noch aufregen. Und ich will an dieser Stelle nicht nochmal über die Beweggründe von Wut sprechen, aber trotzdem kurz darauf hinweisen, dass wir an dieser Stelle nochmal ein gutes Beispiel sehen, an diesem Haman, davon, wie unerfüllte Begehrlichkeit oder auch Gier, dahin führt, dass auf einmal Wut und Missstimmung in unserem Leben hervortritt. Ja, das ist ein Prinzip dahinter. Ich habe im ersten Kapitel oder in der ersten Predigt auch zum Buch Esther schon mal kurzes aufgezeigt, am König Ahasverus ein bisschen. Wie schon zuvor, in diesem Buch Esther bleibt Mordechai seiner Linie treu. Und er steht nicht auf und er erweist dem Haman nicht die Ehre, die er eigentlich gerne hätte. Und das bringt Haman richtig auf die Palme. Ja, das schmeckt ihm gar nicht. Und für den Moment kann er sich beherrschen, aber warte ab, bis er nach Hause kommt. Dann wird erstmal die ganze Meute zusammengerufen und dann geht's rund. Ja, und vielleicht finden wir uns auch darin wieder, dass wir nach außen hin einer gewissen Person gegenüber uns noch ganz gut beherrschen können und verhalten können, aber wehe, die Person ist weg und ich treffe auf meine Lästerschwester oder auf meinen, was weiß ich, was die männliche Form wäre, Schmähbruder oder irgendwas, ja. Ich komme mit diesen Leuten zusammen. Im Kreise unserer engsten Vertrauten geht's rund. Und jeder bekommt sein Fett weg. Und da wird alles aufgerollt, was diese Person jemals in ihrem ganzen Leben falsch gemacht hat. Und wir steigern uns rein und lassen kein gutes Haar an der anderen Person und sind zutiefst darin gefangen, zu lästern. Es nimmt kein Ende. Egal, ob das beim Abendessen, nach dem Arbeitstag ist oder beim Kaffeetrinken zwischendurch oder vielleicht auch nach dem Gottesdienst am Sonntagmittag oder die schnellen Nachrichten, die sich über die Messenger heute mal eben schreiben lassen. Wir finden Möglichkeiten, um unserer Lästerei und unserer Wut hintenrum Ausdruck zu verleihen. Das Verhalten von Haman, finde ich, ist so typisch menschlich, aber es ist auch so verkehrt. Es ist so sündhaft. Und er tut vor allem etwas, das uns unter Umständen auch gar nicht so ganz fremd ist. Er hat dieses Defizit und er kompensiert. Ja, noch bevor Mordechai überhaupt erwähnt wird von Haman in seinem Kreis seiner Lieben, versucht er sein Defizit mit etwas anderem zu übertünchen, mit etwas anderem auszugleichen. Und dafür schnappt er sich alle seine Freunde und seine Frau und prahlt erstmal so richtig rum mit allem, was er hat, an Herrlichkeit, an Reichtum, mit der Stellung, die er beim König hat, mit seinen Söhnen. Es waren 10 Söhne, die er hat, erfahren wir später im Buch Esther. Und dann auch noch damit, dass Esther ihn als einzigen neben dem König zu diesem Mahl heute und morgen eingeladen hat. Und eigentlich sollte man denken, dass dieser Haman doch glücklich und zufrieden sein könnte über all das, was er so besitzt, was er hat. Und eigentlich müsste ihm doch Mordechai, dieser eine Typ, völlig egal sein. Ja, ob der ihm jetzt noch Ehre bringt oder nicht, meine Güte, so wichtig kann das ja nicht sein. Aber beachtlich ist es, wie es in Vers 13 dann heißt, dass Haman dort sagt, aber das alles befriedigt mich nicht, solange ich Mordechai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. In Haman arbeiten zwei Dinge. Zum einen tiefer Hass und vor allen Dingen die Gier nach mehr. Die Gier nach Anerkennung. Die Gier, dass ihm wirklich jeder Respekt zollt. Und dann ist da ja noch so seine Unersättlichkeit, die irgendwie arbeitet. Und die Sünde schwelt in ihm und der Teufel wirkt dadurch in seinem Leben. Und auf einmal wird er zu einem zerstörerischen Werkzeug des Teufels. Ja, und dann kommt noch dazu, dass er einen Beraterkreis um sich herum hat, die das Gesamtpaket komplett machen. Dieses Thema Berater haben wir im Buch Esther immer wieder gehabt. Verschiedene positive wie negative Beispiele. An dieser Stelle äußerst negativ. Da Haman, ich will es mal so ausdrücken, in einem Rat von Gottlosen sitzt. Ja, er sitzt bei Menschen, die ihn nicht abbringen von seinem Hass und von seiner Gier, sondern die eigentlich viel mehr noch Öl ins Feuer gießen und das richtig, richtig anfeuern. Und sie machen den Vorschlag, dass er doch einen 50 Ellen hohen Holzstamm aufrichten lassen kann in seinem Vorgarten und Mordechai dann dort aufhängen lassen kann. Und man sieht allein an dieser Idee, dass auch die Frau und die Freunde nicht gerade von Gott geleitet sind, sondern in ihrer Bosheit letztendlich auch mit dem Teufel in die Karten spielen. Dieser Holzstamm, 50 Ellen, ist so zwischen 22 und 26 Meter, also eine beachtliche Höhe. Und das Ziel von dem Ganzen war, dass wirklich jeder sehen konnte, dass Haman den Mordechai öffentlich zur Schau stellt und seine Macht demonstriert. Und auch wenn wir nicht explizit im Text lesen, dass der Feind Gottes irgendwas damit zu tun hat und der Teufel genauso wenig erwähnt wird wie Gott selbst in diesem Buch, so steht doch fest, dass er eigentlich hinter diesem Anschlag auf Mordechai steckt. Auch dem Feind ist bewusst, wenn ich Mordechai aus dem Weg räume, dann stehen die Chancen besser, dass diese Vernichtung der Juden wirklich stattfindet. Weil der führende Mann dieser Gegenbewegung, die sich dagegen wehrt, ist Mordechai. Und es ist zugleich noch der Vormund von Esther, eine ganz wichtige Person in ihrem Leben. In diesem Fall ist es also so, dass der Feind ganz stark Menschen benutzt, Haman benutzt und die Sünde, die in seinem Herzen arbeitet. Und der Feind benutzt das, um seine Ziele zu erreichen und um zu vernichten. Aber dieser Kampf hat ja nicht nur damals stattgefunden, sondern der tobt heute immer noch. Auch heute hat der Feind Gottes, der Teufel, immer noch größtes Interesse daran, uns zu lähmen als Gläubige, uns niederzumachen, uns zu zerstören und am liebsten komplett auszurotten. Er hat größtes Interesse daran, Menschen von Gott fernzuhalten. Und er setzt viel daran, dass Menschen überhaupt nichts von Gott hören, dass sie nicht mit Christen in Berührung kommen, sofern sie noch gar keine Christen sind. Er setzt alles daran, die Christen und auch Gott selbst und die Botschaft des Christentums madig zu machen und Menschen so fernzuhalten von Gott. Und bei Gläubigen setzt er alles daran, sie außer Gefecht zu setzen, Zweifel zu säen, Gottvertrauen zu zerstören, all das. Und die Frage ist ja, was wendet der Feind alles auf, um dich und mich außer Gefecht zu setzen? Alles. Alles wendet er auf. Und alles benutzt ihn. Nichts ist ihm zu viel, keine Kosten zu hoch. Er geht und missbraucht alles für seine Zwecke. Seien es Menschen, die einem das Leben schwer machen, Menschen, die im Umfeld von einem leben vielleicht, wo Angriffe von außen auf einmal einströmen, Lügen, die verbreitet werden über uns, die vielleicht ganz persönlich auf der Arbeit und in der Nachbarschaft verbreitet werden, vielleicht auch ganz grundlegend über Christen. Ja, Christen sind ja so und so, die glauben ja das und das und Gott ist ja so und so und er verdreht, er verbreitet Lügen. Oder Lebensumstände, die unser Gottvertrauen zerstören sollen, die uns daran zweifeln lassen, ob Gott uns wirklich liebt. Und er gebraucht sogar Menschen, die dir lieb sind, die er versucht, zur Anfechtung für dich zu machen. Durch Streit, durch Unversöhnlichkeit, ja, durch diese Dinge, die uns begegnen im Leben, immer und immer wieder. Der Feind ist es, dem das in die Karten spielt, der versucht, dadurch zu wirken. Auch lügevollen Gedanken, die er in uns weckt, verdrehte Wahrheiten, die uns so begegnen, ja, wo er Kleinigkeiten verdreht und alles irgendwie damit zerstört, was eigentlich an Wahrheit da war. Auch das Selbstbild, solche Dinge wie du bist nicht gewollt oder du bist nicht angenommen, sind Dinge, die der Feind uns immer wieder in den Kopf sät. Und auch diese Lüge, Jesus reicht nicht aus. Du brauchst noch mehr. Noch mehr für deine Rettung und noch mehr für dieses Leben. Jesus reicht nicht aus. Vielleicht auch die Vergangenheit, die er uns immer wieder vorhält, die uns einholt, wo er sagt, schau dich mal an, was du gemacht hast, für dich kann es doch keine Gnade geben. Oder die Begierde, die in uns geweckt wird, was ein bisschen subtiler stattfindet, wo Neid, Habgier, der starke Wunsch nach Ansehen und so weiter, wo diese Dinge angefeuert werden. Und wenn das nicht passiert, dann sät er Unzufriedenheit. Ganz grundsätzlich greift er auf die Sünde in unserem Leben zu, die er irgendwie immer noch in uns streitet, in uns arbeitet, auch in uns Christen. Und er nährt sie und er feuert sie an. Ja, und er provoziert die Sünde in uns. Und er stellt uns in so manche Versuchung. Und die Versuchung, das wäre ein Riesenthema, kann ganz unterschiedlich aussehen in unserem Leben. Ganz oft im Bereich der Partnerschaft, glaube ich, sehen wir in der Bibel viele Beispiele, wenn es darum geht, fremd zu gehen, sexuelle Versuchungen irgendwo zu erleben, vielleicht auch die Versuchung, auf einmal einen ungläubigen Partner zu haben und zu sagen, ich gehe da Kompromisse ein. Oder unehrlich zu sein auch, wenn es darum geht, wenn ich jetzt wirklich die Wahrheit sagen würde, dann werde ich meinen Ruf verlieren, werde ich mein Ansehen verlieren. Und wir kennen das aus der Arbeitswelt. Es ist nicht leicht, da immer ganz aufrichtig zu bleiben. Und selbst vor Gottes Wort macht der Feind nicht Halt. Selbst das benutzt er oder will er benutzen teilweise, um uns durcheinander zu bringen. Und wenn wir da an die Versuchung Jesu zum Beispiel denken, da sehen wir das, dass er das Wort Gottes nimmt, es aus dem Zusammenhang reißt und es verdreht. In Matthäus 4 lesen wir davon. Er versucht den Sohn Gottes selbst mit dem Wort Gottes. Oder auch die Irrlehren im Neuen Testament, die wir so sehen, wo es immer wieder darum geht, dass Dinge irgendwo rausgerissen werden aus dem Zusammenhang und in falsches Licht gerückt werden. Wer dahinter steckt, ist der Feind. Das heißt, auch Prediger unter Umständen, die uns begegnen heute so und die mit der Bibel in der Hand daherkommen und Texte und Verse aus dem Zusammenhang reißen, können vom Feind missbraucht werden. Viele Dinge, die er gebraucht, um zu zerstören. Er gebraucht alles. Er wendet alles auf. Und dann ist er auch, wenn du gefallen bist, wenn du am Boden bist, ist er der Erste, der dann auf der Matte steht und der deutlich macht, ja, siehst du, ich hab's gewusst. Guck nur, wie unwürdig du bist. Guck nur, wie schlecht du bist. Guck nur, dass du dich Christ nennst. Das kann ja wohl nicht sein. Offenbarung nennt ihn als den Verkläger der Brüder. Ja, und das ist das, was der Teufel dann weitermacht. Erst zieht er dich weg von Gott, und dann tritt er nochmal, wenn du auf dem Boden liegst. Und das sind Anfechtungen, wie der Feind wirkt in unserem Leben, die uns immer wieder begegnen. Und ich habe im Voraus mit dem Bernd gesprochen, der uns ein Beispielzeugnis kurz geben wird aus seinem Leben, wie er das erlebt hat, dieses Wirken des Feindes. Bernd, du darfst kurz nach vorne kommen.
von mir. Es war ganz spezifisch und genauso eigentlich dieser unscheinbare Kampf, wo wir heute doch einiges gehört haben drüber. Es ist, wie ich zum Glauben gekommen bin, es sind zwei Begebenheiten. Ich bin zum Glauben gekommen im Januar 2002 und kam sehr viel mit Gläubigen zusammen. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Ich habe sehr viel von Jesus gehört. Und meine Freunde aus der Welt, die haben mich aber gezogen. Die haben gesagt, ey, du hast doch nicht alle. Und dann stand eine Freizeit an, kurz vor der Taufe. Und ich habe mich fangen lassen von den Freunden. Und wir machten aus, abends wegzugehen und mal richtig wieder Gas zu geben. Und alles zu geben. Und ich habe eingewilligt, habe dann mit organisiert und alles. Und habe mich dann gefreut. Mein Fleisch hat sich gefreut. Der Feind hat sich gefreut, dass ich da nachgegeben habe. Und dann im Auto habe ich mich reingesetzt, wollte losfahren. Hat der Bruder angerufen und gesagt, Mensch, Bernd, heute Abend oder das ganze Wochenende ist Freizeit, komm doch. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich bin im Auto richtig ausgeflippt und garstig geworden, weil ich mir gedacht habe, jetzt ruft er an. Aber ich habe im Herzen gewusst, du musst auf die Freizeit. Aber auf der anderen Seite hat der Feind gezogen und gesagt, komm mit uns, komm mit die Freunde, komm. Und auf der anderen Seite, Jesus, ich war am Angelhaken. Und dann habe ich meine Freunde angerufen und gesagt, ich komme nicht, ich kann nicht. Und dann war die Taufe und es war gut. Und da ein Bruder sagte mir gleich, du musst immer aufpassen, um die Taufe rum kann sehr viel Anfechtung bei dem Kind Gottes kommen. Und kurz danach ist es gekommen. Eine Kollegin, die mehr wollte von mir, Gott hat mir aber da die Augen gehalten, ganz einfach. Ich habe da nicht reagiert und sie hat immer weiter gemacht, bis ich auf einmal einen Brief oder mein Chef einen Brief bekommen habe, dass ich sie sexuell belästige. Und das war der Hammer, gleich eigentlich nach der Taufe. Und ich habe schon dann gezweifelt, habe gesagt, Herr, ich habe einen klaren Schritt gemacht. Davor habe ich auch meinen Freunden einen richtigen Cut gemacht. Und jetzt das, was ist los? Aber ich bin mit einem Bruder da auf die Knie gegangen, habe das Gott hingelegt. Und die Kollegin ist überführt worden. Es haben einige Kollegen von mir ausgesagt, wie das überhaupt läuft, beziehungsweise dass ich nicht nur das einzige Opfer bin, sondern mehrere Leute. Und man hat sogar Briefe von der Gewerkschaft bekommen. Also es war harter Tobak, aber Gott hat da echt durchgetragen. Wir haben gezweifelt, aber mit dem Bruder, wo ich auf die Knie gegangen bin, ist alles gut geworden. Und das sind Kämpfe, wo man zweifelt, aber wenn man auf Gott vertraut, dann lässt er dich nicht allein. Das ist dieser unscheinbare Kampf.
Wir sehen. Ich dachte, Bernd hat mir das erzählt und wir sehen. Das sind Dinge, die in unserem Leben einwirken können, ja, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dieser Kampf tobt und der Feind schläft nicht. Aber und das ist das Hoffnungsvolle und Mutmachende, was wir uns zuletzt jetzt noch anschauen wollen. Der Sieger steht schon fest. Und das ist das Dritte, was wir sehen in Kapitel 6. Gott, der triumphierende Sieger. Dieses Kapitel 6 im Buch Esther ist eine Demonstration von unserem souveränen Gott, der wirklich alles in der Hand hält und der die Geschicke lenken kann, wie er will. Und ich finde, dieses Kapitel 6 ist so begeisternd, so beeindruckend irgendwie für mich. Und man könnte diese Ereignisse, die jetzt dann da kommen, überschreiben mit diesem Gedanken, alles Zufall oder was? Während Haman so ungefähr die Nacht kaum abwarten kann, endlich zum König zu gehen, um die Ermordung von Mordechai bestätigen zu lassen, kann ein anderer nicht schlafen und liegt wach da. Und das ist der König selbst, das ist der König Ahasverus. Ausgerechnet in dieser Nacht kann der König nicht schlafen. Und natürlich, er kann nicht schlafen, also braucht er irgendwas zu tun. Und rein zufällig ist es so, dass er sich das Buch der Denkwürdigkeiten holen lässt und sich daraus vorlesen lässt. In dieser königlichen Chronik, in diesem Buch der Denkwürdigkeiten, wurde alles festgehalten, was im Laufe von der Königszeit im Königshaus so an wichtigen Begebenheiten gab. Also wie so eine Art Tagebuch könnte man sich das vorstellen. Und nun dauert die Königszeit vom König Ahasverus schon 12 Jahre. Also da ist schon eine Menge zusammengekommen. Und umso interessanter ist, dass zufällig genau die Begebenheit vorgelesen wird, in der Mordechai einen Mordanschlag auf den König Ahasveros kundgetan hat. Und auf einmal wird ein Ereignis, was wir schon vorher im Buch Esther gelesen haben, in Kapitel 2, Vers 21, auf einmal wird das bedeutsam. Vorher war das eher so eine Randerscheinung. Zufällig war es auch so, dass der Königshof damals geschludert hat und vergessen hat, Mordechai die Belohnung dafür zu geben, für seine Heldentat. Und nun kommt, wie könnte es auch anders sein, dem König mitten in der Nacht in den Sinn, dass er Mordechai diese Ehrung doch unbedingt nachholen könnte. Ja, und die Knechte des Königs bestätigen, dass keine Ehrung stattgefunden hat. Also entschließt sich dieser Ahasveros, dieser König, spontan nachträglich noch dazu, diese Ehrung jetzt ohne zeitliche Verzögerung zu vollziehen. Und dafür kommt ihm in den Sinn, dass er doch nach dem nächstbesten Amtlichen schaut, der irgendwie gerade im Hof steht, der diese Ehrung vollziehen kann. Und so fragt er ja dann seine Knechte, wer ist im Hof? Und wie der Zufall es so will, steht kein Geringerer im Hof als Haman. Und für den nichtsahnenden Haman bedeutet das zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, diese Verse 5 bis 14, die jetzt kommen, könnte man als Ironie des Schicksals bezeichnen. Ausgerechnet Haman, der gekommen ist, um vor den König zu treten und zu sagen, dass Mordechai ermordet werden soll und sich da das Okay abholen wollte, ausgerechnet Haman ist der Auserkorene, um die Belohnung Mordechais auszuführen. Und dabei ist, dass, wie es dazu kam, das ist sehr interessant und ich finde auch sehr amüsant. Weil Haman tritt vor den König als Untergebener und natürlich lässt er zuerst den König mal ausreden, ja, wie man das ja gemacht hat, auch wenn er selbst ein dringendes Anliegen auf dem Herzen hat. Aber er macht das und der König stellt ihm diese Frage, die wir in Vers 6 lesen. Und es heißt, was soll man mit dem Mann machen, den der König gerne ehren möchte? Haman hat ja keinen blassen Schimmer davon, was die eigentlichen Gedanken des Königs sind, aber für ihn steht fest, wenn er sich so umschaut, ist er der Einzige, weit und breit, auf den diese Ehrung zutreffen könnte. Ja, berechtigterweise natürlich. Das heißt, für Haman könnte es keine bessere Steilvorlage geben, als jetzt mal so richtig auf den Putz zu hauen und ganz groß rauszukommen. Und ich finde, das ist ein schöner Moment, ein schöner Moment der Selbstoffenbarung, wenn ein Mensch denkt, seine eigene Ehrung zu planen. Ja, also ganz, ganz schön an dieser Stelle, wie man das sieht. Und dann lässt Haman seine gesamten Träume raus, indem er vorschlägt, dass dieser Mann, den der König ehren möchte, ein königliches Gewand angezogen bekommen soll und dass er auf einem königlichen Pferd reiten soll und das Pferd soll noch königlichen Kopfschmuck tragen und er soll von einem der obersten Fürsten durch die Straßen geführt werden und dieser Fürst, der soll dann die ganze Zeit rufen, so macht man es mit dem Mann, den der König gerne ehren möchte. Ja, das sind seine Vorstellungen. Und nachdem Haman fertig ist mit seinen Ausführungen, kommt vom König nur sowas wie, das ist eine gute Idee, dann nimm deine Beine in die Hand und mach das genau so, wie du das gerade vorgeschlagen hast, mit Mordechai. Ja? Das ist, so müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Und wir können uns vorstellen, wie Haman förmlich die Kimmlade runtergefallen sein muss in diesem Moment. Das ist die finale Höchststrafe für Haman, ja, an dieser Stelle. Und ich habe nach einem Vergleich gesucht und ich muss leider einen Vergleich aus dem Fußball nehmen. Das ist, wie wenn Cristiano Ronaldo Lionel Messi zum Weltfußballer küren müsste. Nur noch schlimmer. Ja. Es ist solche Ironie, dass Haman, der eigentlich Mordechai öffentlich tot zur Schau stellen wollte, sodass es alle sehen, jetzt auf einmal Mordechais öffentliche Ehrung zur Schau stellen muss. Auf einmal ist alles verdreht. Und auch für Mordechai, wenn man sich da reinversetzt, muss das ja eine total komische Situation gewesen sein. Auf einmal findet er sich völlig unerwartet im königlichen Gewand auf so einem königlichen Pferd wieder und ausgerechnet Haman geht vor ihm her und brüllt, das ist der Mann, den der König gerne ehren möchte. Ja? Das muss ja wirklich für ihn auch äußerst ungewöhnlich gewesen sein. Es ist aber für Haman ein rabenschwarzer Tag in seinem Leben und trotzdem vollzieht er als gehorsamer Untergebener diese Ehrung. Und wahrscheinlich mit einem dermaßen großen Frust, mit so einem Gesicht, was er kaum verbergen kann. Also überlegt er sich, er macht schnell Dienst nach Vorschrift und dann aber auch möglichst schnell nach Hause. Und dort erwarten ihn seine Frau und seine Freunde. Und wenn man sich die Worte seiner Leute zu Hause mal anschaut, dann könnte man fast denken, sie beantworten uns oder sie liefern uns die Antwort auf die Frage, alles Zufall oder was? Wir schauen nochmal rein in Vers 13, wo, wo es heißt, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten. Das sind die Worte von seiner Frau und von seinen Freunden. Und wir wissen nicht genau, was sie alles verstanden haben im Einzelnen, aber zumindest haben sie verstanden, dass Haman keine Chance hat gegen Gottes Leute, weil sie auf der Seite des Siegers stehen. Also auf diese Frage, alles Zufall oder was? Ein ganz klares Nein. Alles Führung, alles souveränes Handeln Gottes, was wir hier sehen. Gott ist es, der den König nicht schlafen lässt. Gott ist es, der dafür sorgt, dass der König mitten in der Nacht diese Denkwürdigkeiten, diese Chroniken liest. Gott ist es, der den König dazu bewegt, diese Ehrung nochmal nachzuholen. Und Gott ist es auch, der zufällig Haman im Hof stehen lässt, um diese Ehrung auszuführen. Wir sehen in dieser Geschichte einen absoluten Triumphzug von unserem großen Gott. Was aber bedeutet das für uns, die wir jetzt inmitten des Kampfes stecken? Es bedeutet für dich und mich, dass wir auf der Seite des Siegers stehen, wenn wir zu Jesus Christus und damit zu Gottes Leuten gehören. Wenn du an Jesus als den Sohn Gottes glaubst und deine Schuld vor ihn gebracht hast und ihm folgst, dann gilt für dich etwas, was das Neue Testament schreibt, was Paulus schreibt in Kolosser 2, 13 bis 15. Er, damit ist Gott gemeint, hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wer Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter kennt, der ist nicht mehr geistlich tot und steht auf der Seite des Feindes, so wie das hier beschrieben ist, sondern der ist durch den Tod und die Auferstehung Jesu lebendig geworden und steht auf der Seite des Siegers. Komme, was wolle, steht fest. Und vielleicht sitzen heute Morgen Leute hier, die nicht wissen, auf welcher Seite sie stehen, ob sie sagen können, ich gehöre zu Jesus, ich glaube an Jesus und ich weiß, dass er mein Retter ist. Und ich will einladen, sich darüber Gedanken zu machen, über Jesu Tod und Jesu Auferstehung und was das mit meinem Leben zu tun hat. Sich Gedanken zu machen über diese Rettung, die Gott anbietet, und gerne auch mit mir oder auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, Fragen loszuwerden, die vielleicht irgendwo da sind. Aber wenn du dir darüber gewiss bist, dass Jesus dein Retter und dein Herr ist, dann hat er die Sünde, den Tod und den Teufel ein für alle Mal entmachtet. Und du darfst im Sieg leben. Das bedeutet nicht, dass wir deshalb nicht mehr in einem Kampf sind. Und es bedeutet auch nicht, dass der Teufel uns in Ruhe lässt. Er wird viel daran setzen, uns von Gott fernzuhalten und uns als Werkzeug für Gott unbrauchbar zu machen. Und zu lähmen, zu hemmen. Und das umso wirkungsvoller wir für Gott werden. Er wird versuchen, uns zu schwächen, uns zu hindern, uns zu verunsichern, versuchen, einen Keil zwischen Gott und uns zu treiben. Er wird vieles aufwenden, aber er kann dich nicht überwältigen und aus Gottes guter Hand reißen, weil der Kampf ist bereits gewonnen durch Christus, ein für allemal am Kreuz, ja, der den Teufel, die Sünde und den Tod besiegt hat. Und auch in Zeiten dieses Kampfes, in Zeiten der Not und der Entmutigung, haben wir das Privileg, uns an Gott zu wenden und die für uns nötige Hilfe zu bekommen. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, was immer wieder aufgegriffen wird. Ich würde Epheser 6 ab Vers 10 dazu empfehlen, mal zu lesen. Diese Waffenrüstung Gottes, wo wir für diesen Kampf gerüstet werden. Wir dürfen wissen, Jesus Christus ist der Sieger und wir dürfen seinen Sieg immer wieder in unserem Leben aufrichten, wenn wir zu ihm gehören. Und ich weiß nicht, wie dieser unscheinbare Kampf im Leben von jedem Einzelnen von euch gerade stattfindet. Ob Menschen entmutigt sind, ob sie am Boden sind, ob der Feind angreift von verschiedenen Seiten. Aber wir wollen diese Geschichte in Esther 5 und 6 als Ermutigung sehen von unserem triumphierenden Siegergott. Ja, und wie er das alles zur Schau stellt. Wir wollen uns neu daran erinnern, dass Jesus den Sieg bereits errungen hat und wir in seinem Sieg stehen dürfen. Und ich will schließen mit 1. Korinther 15, Vers 57, wo das nochmal so ausgedrückt ist. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen Gott Dank sagen, jetzt auch in Liedern. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen, wem das möglich ist, und wir einfach Gott unseren Dank für seinen Sieg zum Ausdruck bringen.